Christine, hast du das Gefühl, dein Schlaf verändert sich im Laufe des Zyklus?
Was meinen Schlaf eindeutig am häufigsten und am stärksten beeinträchtigt, sind Schmerzen während der Menstruation. So, wenn ich dann vorm Schlafengehen denke, ach, das geht schon ohne eine weitere Dosis Schmerzmittel, und dann wache ich halt irgendwann auf und kann erst wieder einschlafen, wenn das Medikament wirkt. In anderen Zyklusphasen merke ich aber eigentlich nicht so starke Veränderungen oder auch gar keine. Zumindest keine, die mich stören.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, was Hormone mit dem Schlaf machen. Es geht um den weiblichen Zyklus. Viele kennen wahrscheinlich die Krämpfe während der Periode, die natürlich auch den Schlaf stören. Aber es gibt viel mehr zu sagen über den Einfluss vom Zyklus auf den Schlaf. Also auch für alle da draußen, die keine Menstruation haben. Ihr dürft dranbleiben, denn vielleicht hilft es euch, die ein oder andere Frau besser zu verstehen.
Wir schauen uns an, welche Veränderungen im Laufe des Zyklus häufig berichtet werden, ob Schlaf auch beim prämenstruellen Syndrom, also PMS, eine Rolle spielt und was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, so kurz vor der Periode klappt es mit dem Schlafen nicht mehr so gut.
Und wie immer checken wir hierbei über Schlafen auch einen Mythos. In dieser Folge geht es darum, ob die Hormone dafür sorgen, dass Frauen häufiger an Insomnie leiden als Männer. Also Ein- und oder Durchschlafstörungen, wie du das immer so schön sagst, Christine. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir sind Dr. Christine Blume, das bist du, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel. Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Christine, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Wie hängen denn Hormone und Schlaf zusammen?
Hormone, das sind ja Botenstoffe, die ganz viele unterschiedliche Dinge in unserem Körper regeln. Also damit der so funktioniert, wie er funktioniert oder funktionieren soll, sind Hormone einfach wichtig. Manche haben wir hier im Podcast ja auch schon kennengelernt, allen voran natürlich das Melatonin, also das Hormon der Dunkelheit. Das hat natürlich einen Einfluss auf den Schlaf, also hilft uns beim Einschlafen. Aber auch das Cortisol, das kennt man häufig so als Stresshormon, das fördert eher Wachheit. Aber es gibt natürlich auch andere Hormone und auch Geschlechtshormone, über die wir heute sprechen, können den Schlaf beeinflussen.
Wir haben uns überlegt, dass wir diese Folge am Zyklus entlang aufbauen. Wir starten also mit Tag 1. Die Periode geht los. So, Christine, wir bleiben hier relativ offensichtlich. Krämpfe und Schlaf, das passt einfach nicht zusammen.
Nee, also Schmerzen sind einfach nie gut für den Schlaf, ob das jetzt Kopfschmerzen sind oder Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen. Mhm. Schmerzen sind ein Alarmzeichen für den Körper, dass da was nicht stimmt. Und da ist es einfach für den Körper nicht besonders ratsam, irgendwie in tiefen Schlaf zu verfallen, weil potenziell verpasst man ja dann auch was und wacht irgendwie nicht mehr auf.
So, das heißt, über Schmerzen können wir auch nicht hinwegschlafen, ne?
Ja, über leichte Schmerzen sicher schon, aber wenn die ein gewisses Ausmaß erreicht haben, dann nicht oder einfach nicht gut.
Es ist ja auch so, dass manche Frauen sich gar nicht mal wegen der Schmerzen, sondern wegen der Blutung einen Wecker stellen müssen, um nachts zum Beispiel das Tampon zu wechseln oder die Binde. Das macht natürlich auch was mit dem Schlaf, ja, also diese ganzen Unterbrechungen. Lass uns doch mal so auf das große Bild gucken. Was sagen denn Studien, wie viele Frauen schlafen schlechter während der Menstruation?
Also ich habe da eine Umfrage gefunden, die war jetzt allerdings nicht repräsentativ, das muss man auch dazu sagen. 520 Studierende einer türkischen Uni haben da teilgenommen, also junge Frauen, Studierende. Und da war es wirklich so, dass 69% Schmerzen während der Menstruation berichtet haben. Und das deckt sich auch mit anderen Untersuchungen, das ist ein total häufiges Phänomen. Und mit den Schmerzen haben die auch eine ein bisschen schlechtere Schlafqualität berichtet. Wobei, jetzt muss man auch sagen, in der Studie war das nicht wahnsinnig stark, aber das Problem könnte auch sein, so der Fragebogen, den die verwendet haben, das hat eher so die letzten 4 Wochen abgedeckt, also da spielen halt auch andere Faktoren mit rein. Ich denke so aus dem Bauch heraus, ja, also wenn man Schmerzen hat während der Menstruation, dann erleben auch viele Frauen, dass zumindest wenn man das nicht ausreichend behandelt, dass es den Schlaf stört.
Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, ja, der Schlaf ist um 30% schlechter oder sowas.
Nee, also man muss sagen, dass in den Studien die Probandinnen mit Dysmenorrhoe, also das ist ja der Fachbegriff für Schmerzen während der Menstruation, verglichen haben mit Probandinnen, die keine Probleme haben, dann ist der Unterschied schon deutlich. Aber so eine Prozentangabe, also ist ein bisschen schwierig.
Kann man sagen, wie weit das geht? Also wie viel Schlaf kostet uns die Menstruation?
In einer kleinen, muss man dazu sagen, also es gibt viele so kleine Studien, nicht so viele große, die dann ein bisschen zuverlässiger vielleicht auch wären. Aber in so einer kleinen Studie habe ich gefunden, das waren durchschnittlich so knapp 30 Minuten bei einer Schlafdauer von 7 Stunden. Also das ist schon was, muss man sagen.
Das ist viel. Das kann man wirklich so sagen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, also wer schlafen möchte, nimmt wahrscheinlich an der Stelle irgendeine Form von Schmerzmitteln, vielleicht auch über Tag. Ich meine, das beschreiben ja viele Frauen. Machen die auch was mit dem Schlaf?
Also die Schmerzmittel, die üblicherweise so bei Menstruationsschmerzen verschrieben werden, also Ibuprofen kennt man oder auch andere, die sind aber so ein bisschen verwandt damit, die haben keinen negativen Effekt auf den Schlaf. Das muss man festhalten. Im Gegenteil sogar. Also in einer Studie, in der Patienten mit Menstruationsschmerzen ein solches Schmerzmittel eben während der Mens erhalten haben, da wurde der im Schlaflabor gemessene Schlaf dadurch so gut wie in einer schmerzfreien Zyklusphase. Mhm. Und die hatten auch das Gefühl, besser zu schlafen und waren auch morgens fitter und aufmerksamer. Also man muss sagen, nach der Studie und tatsächlich auch nach persönlicher Erfahrung kann ich nur empfehlen, das einfach ausreichend zu behandeln, auch in der Nacht, damit man dann eben zumindest gut schlafen kann.
Nicht alle Frauen haben ja starke Schmerzen während der Periode, aber das können wir sagen, bei allen, die einen natürlichen Zyklus haben, also nicht hormonell verhüten, ist das Östrogen oder die Östrogene an der Stelle auf dem Tiefstand. Da machen wir mal einen kurzen Ausflug zur Erklärung. Also die Östrogene beeinflussen ja ziemlich stark den Zyklus und in der ersten Zyklushälfte, bei der wir hier gerade sind, geht der Östrogenspiegel nach und nach hoch. Und dadurch bekommt ja dann der Körper so das Signal, hey, ein neues Ei kann jetzt ranreifen, wir könnten auch in diesem Monat wieder schwanger werden, also los geht's. So, und bei der Periode, also ganz am Anfang des Zyklus, ist der Östrogenspiegel auf dem Tiefstand. Dieser Tiefstand des Östrogens, macht der was mit dem Schlaf?
Generell scheinen Östrogene den Schlaf eher zu verbessern.
Ah ja,
also
okay.
Ein so niedriger Spiegel während der Menstruation könnte sich eher ein bisschen negativ auswirken. Aber man muss auch sagen, das ist ja nur eines der weiblichen Geschlechtshormone. Es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel das Progesteron, das haben vielleicht auch schon manche gehört. Und das ist eben das Hormon, was eigentlich in der zweiten Hälfte des Zyklus so den Uterus, also die Gebärmutter, auf eine mögliche Schwangerschaft dann vorbereitet. Das befindet sich aber während der Menstruation auch auf einem Tiefstand und naja, hat natürlich auch einen Einfluss auf den Schlaf. Das heißt, man muss mal beide ein bisschen auch zusammen anschauen.
Ja.
Und man weiß hier eben auch, höhere Progesteronlevel haben eher einen Zusammenhang mit beeinträchtigtem Schlaf. Also die wirken sich eher negativ aus. Unterm Strich könnte man dann sagen, niedrige Östrogen- und Progesteronlevel scheint keine ganz schlechte Kombi zumindest zu sein. Und das entspricht auch dem, was Frauen oder Personen mit einem Menstruationszyklus berichten. Also es gibt andere Zeitpunkte im Zyklus, da ist der Schlaf mehr beeinträchtigt, wenn man jetzt mal die Schmerzen ausklammert, als während der Menstruation. Und ja, ich würde sagen, lass uns doch mal auf diese eine andere Phase schauen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, wir machen weiter anhand des Zyklus. Wir schauen auf die Phase zwischen Periode und Eisprung. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben so die größten Schmerzen irgendwie hinter uns gebracht oder die Zeit, wo man vielleicht, weil man Tampon wechseln muss oder sowas, nachts auf die Toilette gehen muss. Also das ist abgehakt und wir laufen Richtung Eisprung. Also der Körper bereitet sich ja so auf den Eisprung vor. Das Östrogenlevel steigt an und die Schleimhaut, die am Ende für das befruchtete Ei gedacht ist, wird da in der Zeit ja aufgebaut. Also ein Follikel wächst heran. So sagt man es ja eigentlich nicht ein Ei, sondern es ist ja ein unbefruchtetes Ei im Eierstock mit Gewebe, nennt sich ja Follikel. Und wenn wir über diese Zyklushälfte sprechen, dann wird ja häufig gesagt so, da sei die Stimmung gut, Frau fühle sich motiviert und attraktiv und die Haut soll glänzen und schön sein, der Körper bereit sein für intensiven Sport und der Muskelaufbau soll besser sein. Also viele Websites, die sprechen am Ende so von Frühling. Es klingt ja erstmal nach, wir fühlen uns super und wenn wir uns so gut fühlen, dann muss ja auch der Schlaf gut sein. Aber ist er es auch?
Ja, also es ist sicher von Frau zu Frau unterschiedlich. Das muss man einfach auch betonen. Und selbst wenn man so mal für sich überlegt, dann werden wahrscheinlich viele auch zum Schluss kommen, dass selbst innerhalb der eigenen Person oder einer Person, dass er auch nicht von Zyklus zu Zyklus gleich ist.
Mhm, ja.
Aber klar, irgendwie die Stimmung, also wie wir uns fühlen, das kann auch den Schlaf in der Nacht beeinflussen. Beispielsweise, wenn wir uns am Ende des Tages einfach irgendwie gut fühlen, haben das Gefühl, wir haben was geschafft, vielleicht sogar Sport gemacht. Und dann auch so nicht in Grübelschleifen abtauchen, dann schlafen wir vermutlich auch besser ein.
Mhm.
Und dazu kommt natürlich auch, also wenn das Körpergefühl gut ist, du hast gerade schon gesagt, man macht gerne Sport, fühlt sich voller Energie, dann muss man sagen, ja, auch Sport, da wissen wir, auch das kann den Schlaf fördern. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch so von der Stimmungsseite einige Dinge gibt, die eigentlich einen guten Schlaf fördern.
Du sprichst ja auch immer von einem Tag-Nacht-Kontinuum, ne? Dass sich das einfach alles beeinflusst,
genau.
Und dass wir jetzt nicht so wach sein und schlafen komplett voneinander koppeln können, trennen können und sagen können, ja, das eine ist super, wenn das andere schlecht ist, so funktioniert es nicht.
Mhm.
Ne? Was sagen denn die Daten? Also schlafen wir auch wirklich am besten in der ersten Phase des Zyklus?
Ja, die scheint für den Schlaf eigentlich so, sag ich mal, eine ganz günstige Phase zu sein. Und so, wenn es auf die Mitte des Zyklus, also den Eisprung eben zugeht, dann berichten Menschen mit einem Menstruationszyklus in der Regel auch den besten Schlaf, wenn man die so befragt. Und jetzt hast du auch gerade schon gesagt, die Östrogene, die steigen an. Und ja, in Studien wurde zum Beispiel gefunden, dass höhere Östrogenlevel mit einer höheren Schlafeffizienz einhergehen.
Ach, das ist ja spannend.
Also höhere Schlafeffizienz bedeutet ja, dass wir weniger Zeit in der Nacht wach verbringen. Und das ist tatsächlich auch sowas, was wir messen können. Und wo wir aber auch wissen, das hat tatsächlich einen Einfluss darauf, wie gut wir den Schlaf wahrnehmen. Man muss aber auch sagen, die Befunde sind nicht so eindeutig. Und je nachdem, wie man halt Schlaf und Schlafqualität auch misst, kann es auch zu unterschiedlichen Ergebnissen durchaus kommen. Und ich glaube, an der Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, Hormone sind natürlich wichtig und manchmal auch irgendwie echt nervig. Also ich sage manchmal auch so zu einer Freundin so, hey, boah, ich habe heute echt mal wieder Hormone. aber sie sind halt, und das ist ja eigentlich auch schön, sie sind halt nur ein Baustein von vielen, die auf den Schlaf wirken.
Wir kommen jetzt hier in unserer Folge Richtung Eisprung, ja, Mitte des Zyklus. Eben hast du schon gesagt, dass Frauen so kurz davor berichten, dass sie da echt gut schlafen. Aber der Eisprung kann ja zum Beispiel auch Schmerzen verursachen. Manche Frauen merken ja sogar die Seite, auf der der Eisprung gerade stattfindet. Aber zum Beispiel auch eine erhöhte Libido. Es gäbe ja Gründe auch für schlechteren Schlaf während des Eisprungs. Spielen die dann trotzdem keine Rolle?
Kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Klar, Schmerzen, haben wir am Anfang gesagt, können den Schlaf immer beeinträchtigen. Aber dieser Schmerz, der ja auch als Mittelschmerz bezeichnet wird, der ist in vielen Fällen nicht so stark wie Menstruationsschmerzen.
Ja, genau.
Und naja, erhöhte Libido, also erhöhte Lust, kann sich natürlich auch auf den Schlaf auswirken. Allerdings dürfte das eher so eine indirekte Wirkung sein, weil man eben den Schlaf dann in so einer Situation möglicherweise anderen Dingen unterordnet. Und man kann sich auch fragen, ob das dann wirklich als schlechterer Schlaf wahrgenommen wird. Also man kennt das ja selber so in so Phasen, wo man zum Beispiel ganz verliebt ist, da ist das dann gar nicht so wichtig, wie viel man in der Nacht schläft, weil man so die Energie vielleicht woanders herbekommt.
Ja, kommen wir zur Lutealphase, die letzte Phase des Zyklus. In der Zeit kommt ja ein weiteres Hormon, was wir eben schon angesprochen haben, ins Spiel, Progesteron. Der Uterus soll auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet werden und das macht eben dieses Hormon. Die anderen Hormone verabschieden sich eher, also Östrogene eher so auf dem Abseitsweg. Wie wirkt sich das denn auf den Schlaf aus? Jetzt hast du eben schon so ein paar Stichworte zu dem Progesteron gegeben, aber vielleicht kannst du jetzt auf diese Phase nochmal eingehen.
Mhm. Progesteron, und das war für mich auch total spannend in der Recherche, da habe ich echt was dazugelernt, scheint tatsächlich schlaffördernd zu sein. Also die Abbauprodukte von Progesteron wirken ähnlich wie klassische Schlafmittel. Und die verringern dann eben nächtliche Wachzeiten. Und in einer Studie, die ich gefunden habe, hatten die Probandinnen mit mehr Progesteron auch mehr Tiefschlaf.
Das finde ich total krass, weil ich muss sagen, man beschreibt ja die zweite Zyklusphase oft so eher als die anstrengendere. Ich hätte jetzt so guten Schlaf damit gar nicht unbedingt in Verbindung gebracht. Also das heißt, die Voraussetzungen für einen guten Schlaf sind eigentlich verändert, vielleicht zum Besseren?
Es gibt Studien dazu, wie sich der Schlaf eben in dieser Lutealphase aus Sicht der Betroffenen verändert. Also man hat die Leute halt einfach befragt.
Ja, ja.
Besonders ausgeprägt sind die Veränderungen in den Tagen kurz vor Beginn der Menstruation. Und es ist eben leider die Phase, in der viele Frauen davon berichten, zum Beispiel, dass der Schlaf sich verändert. Veränderungen sind irgendwie auch erstmal völlig okay, völlig normal, nicht prinzipiell schlecht. Aber berichten viele Frauen, merken viele Frauen, da tut sich irgendwie was. Es ist aber auch die Phase, in der Frauen häufiger als in anderen Zyklusphasen berichten, dass sie zum Beispiel länger zum Einschlafen brauchen oder auch weniger gut schlafen. Und diese Beschwerden, die können auch so in den ersten Tagen der Menstruation noch anhalten. Also man kann das nicht immer so alles so haargenau trennen, ja, wie man so diese Zyklusphasen eben beschreibt.
Es klingt aber doch schon nach einem Widerspruch, ne? Wenn Progesteron eigentlich wie so eine Art natürliches Schlafmittelchen wirkt und trotzdem beschreiben Frauen in Befragungen, oh, irgendwie in der Phase, in der zweiten, wo ja das Progesteron steigt, kann ich nicht gut schlafen. Wie ist denn dieser Widerspruch zu erklären?
Ja, also vollkommen richtig. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein. Aber gegen Ende des Zyklus, also wenn wir dann Richtung Menstruation wieder gehen, dann nimmt auch das Progesteron wieder ab. Und damit eben auch der schlaffördernde Effekt. Und insofern müssen wir quasi eigentlich auch in dieser Lutealphase nochmal schauen, wo sind wir da eigentlich? Also sind wir am Anfang der Lutealphase, dann wird tendenziell eher besserer Schlaf berichtet. Oder sind wir so am Ende der Lutealphase, wenn eben auch so eine prämenstruelle Symptomatik manchmal auftritt, dann wird der Schlaf eben eher schlechter. Möglicherweise ist daran auch das Progesteron, das eben abnimmt, beteiligt.
Ach so, okay, das heißt zusammenfassend, wahrscheinlich schlafen die meisten Frauen so kurz nach dem Eisprung eigentlich recht gut. Und dann, je weiter es hingeht zur Menstruation, kommen Faktoren hinzu, die dann den Schlaf eher negativ beeinflussen. Das ist ja spannend. Das heißt, wir haben in der Lutealphase eigentlich auch noch so zwei unterschiedliche Phasen, wenn wir jetzt nur auf den Schlaf gucken, ne?
Ja, könnte man sagen.
Dann lass uns doch mal auf PMS gehen. Also wir sprechen oft von PMS, dem prämenstruellen Syndrom. Wenn Frauen sowas haben wie Stimmungsschwankungen oder eben auch schon Schmerzen, Gewichtszunahme. Es gibt ja auch sowas wie Wassereinlagerungen oder auch Kopfschmerzen, auch wenn die Regel noch gar nicht da ist. Gibt es da Studien zu Schlaf und PMS?
Ja, also PMS, also prämenstruelle Symptome, das berichten ja ganz viele Frauen. Und man kann davon noch unterscheiden, die sogenannte prämenstruelle dysphorische Störung. Also dysphorisch würde man übersetzen mit so schlechtere und gedrückte Stimmung. Das ist quasi so eine ganz starke Variante von PMS die hat dann auch wirklich Krankheitswert. Also nur um das so ein bisschen klar zu machen, PMS ist so, das hat nicht unbedingt einen Krankheitswert, man merkt das, aber man kann zum Beispiel trotzdem noch arbeiten gehen oder so.
Diese prämenstruelle dysphorische Störung, das ist, was da berichten in letzter Zeit immer mehr Medien drüber, ne? Also das wird jetzt bekannter, da spricht man noch nicht so lange drüber, ne?
Nee, das wird immer bekannter. Viele Frauenthemen habe ich so persönlich zumindest das Gefühl. Genau. Aber in diesen Phasen sind Schlafprobleme, also sowas wie ein übermäßig großes Schlafbedürfnis, aber manchmal auch Insomnie, also Probleme beim Ein- oder Durchschlafen, häufiges Erwachen, nicht erholsamer Schlaf oder auch unangenehme Träume, so unter den am häufigsten berichteten Symptomen. Und das schlägt sich auch auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden am Tag natürlich nieder. Und man muss aber sagen, das ist das, was Frauen berichten.
Heißt das dann, dass man diese Veränderungen objektiv im Schlaflabor gar nicht nachmessen kann, wenn du das jetzt hier so betonst?
Ja, also es gibt nicht so viele Studien, die den Schlaf so im Labor über verschiedene Zyklusphasen hinweg gemessen haben. Ja. Aber tendenziell finden die, dass der objektiv gemessene Schlaf im Labor, der bleibt relativ stabil. Ja, und so ist es halt beim Schlaf. Also nicht alles, was wir wahrnehmen, können wir auch tatsächlich messen.
Ja, ich komme ja immer gerne wieder darauf zurück, dass als ich im Schlaflabor bei euch übernachtet habe, ich mich wegen der ganzen Kabel und der ungewohnten Situation gar nicht so wohl und erholt gefühlt habe und meine Daten aber gesagt haben, dass der Schlaf gut war. Lass uns noch kurz auf einen anderen Aspekt kommen. Die Körpertemperatur ist ja besonders hoch in der zweiten Zyklushälfte. Macht das auch einen Unterschied?
Ja, über die Körpertemperatur haben wir ja hier im Podcast auch schon immer wieder gesprochen, dass die natürlich ganz wichtig auch ist für den Schlaf. Und ja, also mit dem Eisprung steigt ja die Körpertemperatur in der zweiten Zyklushälfte eben so um 0,4 bis 0,5 Grad an, nennt man auch diesen Anstieg der Basaltemperatur. Und nicht nur das passiert, sondern auch die Schwankungen im Tagesverlauf, die wir ja normalerweise in der Körpertemperatur haben. Also tagsüber ist der Körper wärmer, in der Nacht ist er kühler. Die fallen dann ein bisschen geringer aus. Und insbesondere ist es so, dass in der Lutealphase, also in der zweiten Zyklushälfte, der Körper in der Nacht nicht mehr so gut abkühlt. Und ja, das haben wir schon öfter besprochen. Weniger Abkühlung des Körpers in der Nacht erhöht auch das Risiko für nicht so guten Schlaf.
Da kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man diese ganzen Geschichten dann im Sommer auch noch stärker spürt. Also wenn der Körper dann ein bisschen wärmer ist, man kann schlechter abkühlen, vielleicht ist das Schlafzimmer auch noch heiß, dann leidet einfach der Schlaf, ne? Lass uns den Spieß mal ganz kurz umdrehen. Was ich auch häufiger im Netz gefunden habe, ist, dass man sowas wie prämenstruelle Symptome mit gutem Schlaf sozusagen behandeln kann. Also hilft guter Schlaf, wenn man zum Beispiel PMS hat?
Ja, es ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ne? Also was war zuerst da? Bei einem Phänomen wie dem Menstruationszyklus kann man natürlich beim Menschen vielfach nur beobachten. Und das heißt halt auch, man kann irgendwie häufig nur davon sprechen, dass in der Phase Symptome auftreten, aber man kann nicht so richtig sagen, was jetzt dazu was führt. Es gibt aber durchaus auch Hinweise in Studien, dass hormonelle Schwankungen ursächlich an den Veränderungen beteiligt sind. Zum Beispiel weiß man ja, dass in der Menopause, also so um das 50. Lebensjahr, wenn dann die Produktion der weiblichen Geschlechtshormone zurückgeht, dass dann vermehrt Frauen über Schlafveränderungen berichten. Ja. Das heißt, auch da scheinen eben die Hormone eine Rolle zu spielen. Und gerade jetzt auch bei PMS oder eben dieser prämenstruellen dysphorischen Störung, PMDD abgekürzt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass schlechter Schlaf eine zum Beispiel sowieso gedrückte Stimmung, weil häufig geht das ja eben auf die Stimmung noch verstärkt. Also wir haben einfach gar nicht so viele Ressourcen damit, mit unseren Emotionen gut umzugehen, die auch zu regulieren. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass guter Schlaf für den Umgang mit den Symptomen von PMS oder PMDD ja eine Ressource ist und uns dabei hilft.
Also wir können eher sagen, es ist so eine Art Gemengelage, ja? Also wenn das eine schlecht ist, könnte das andere auch schlecht werden und es hilft natürlich an beiden Stellen irgendwie zu regulieren. So würde ich das jetzt zusammenfassen, ne?
Ja, genau.
Gutes Stichwort hast du eben gegeben, nämlich Insomnie bei Frauen. Kommen wir doch mal zum Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Sind die Hormone Schuld daran, dass Frauen häufiger an Insomnie leiden als Männer?
Es stimmt, dass Frauen häufiger unter Insomnie leiden als Männer, also ungefähr doppelt so häufig. Und ja, kann man wahrscheinlich schlussfolgern aus dem, was wir bisher auch schon besprochen haben. Die Hormone sind daran vermutlich nicht ganz unschuldig. Also dafür spricht zum Beispiel auch, dass sich Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen erst mit Beginn der Pubertät zu zeigen beginnen. Also erst dann finden wir Unterschiede in den Insomniezahlen. Und Geschlechtshormone haben ja auch durchaus einen Einfluss auf den Schlaf, wie man eben im Laufe des Zyklus sieht.
Ja.
Aber was auch ganz wichtig ist, also manchmal kriegt man ja so einen Spruch gedrückt, so, ah, hast du wieder deine Tage oder so.
Ich glaube, das kennen sehr viele, die ihre Menstruation haben,
Ja, man muss aber auch sagen, also Hormone sind nicht alles. Da würde man sich es auch ein bisschen zu einfach machen. Frauen sind auch, das wissen wir auch alle, häufiger Mehrfachbelastungen ausgesetzt, haben mehr Care-Arbeit, in Beziehungen häufig immer noch einen höheren mentalen Load, also wenn es so um die Alltagsorganisation geht, müssen auch häufig im Beruf, das zeigen ja Studien auch, mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Vom Geld will ich mal gar nicht sprechen, als Männer. Und auch sowas kann natürlich Schlafprobleme begünstigen.
Ja.
Und man muss auch sagen, Frauen erkranken ja zum Beispiel häufiger an Depressionen. Auch da gibt es einen engen Zusammenhang mit Schlafproblemen. Also auch da sowas wie Erkrankungen der Stimmung können natürlich zu diesen Zahlen beitragen. Und all diese Aspekte können den Befund, dass Frauen häufiger an Insomnie leiden als Männer, erklären. Aber die Hormone sind sicher nur ein Teil davon.
Das heißt, wir geben unserem Mythos ein Ja-Aber, ja?
Ja.
Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wenn wir jetzt hier gerade schon bei Insomnie sind, sind Menschen, die so oder so schon Insomnie haben, durch so Schwankungen im Zyklus noch stärker dann von einem schlechteren Schlaf oder vielleicht auch von weniger Schlaf betroffen?
Ja, also man muss ja sagen, vorübergehende Insomnie-Symptome sind ja ein häufiges Symptom von PMS, beziehungsweise auch wenn man sich so die Liste der Symptome anschaut von dieser prämenstruellen dysphorischen Störung, dann ist Insomnie oder auch ein erhöhtes Schlafbedürfnis sogar da als eines der Symptome gelistet.
Ah, okay.
Also da gibt es auf jeden Fall natürlich einen Zusammenhang. Und Patientinnen mit so einer PMDD, die hatten in einer Studie, die ich gefunden habe, auch häufiger eine Insomnie-Diagnose als Patientinnen ohne Störung.
Ja.
Und Patientinnen haben auch berichtet, dass sie in der prämenstruellen Phase, also jetzt schauen wir wieder auf diese ein bisschen kritische Phase eben, eine deutliche Verstärkung der Insomnie-Symptome erleben. Jetzt hast du aber natürlich eigentlich gefragt, ob Insomnie-Patientinnen ohne PMDD auch eine Verschlechterung erleben.
Ja, genau. Ja,
ja, also habe ich jetzt tatsächlich keine Studie zu gefunden, ist für mich aber durchaus schon vorstellbar.
Ja.
Auch so, dass Insomnie-Patientinnen vielleicht so die natürlichen Veränderungen, die wir alle mehr oder weniger stark im Laufe des Zyklus erleben, auch irgendwie stärker wahrnehmen. Und es kann natürlich auch sein, dass da so ein gewisser Art und Weise so Erwartungseffekte reinspielen. Also wenn ich eben erwarte, boah, jetzt bin ich in dieser Zyklusphase und jetzt wird der Schlaf halt sowieso wieder schlechter, dann bestätigt sich das häufig halt auch.
Ja, und der Schlaf ist ja vielleicht auch ein instabileres Konstrukt, ja. Also das ist was, womit man eh schon Probleme hat. Und alles, was dann vielleicht auch noch dazukommt, bringt vielleicht in der einen oder anderen Nacht dann einen noch mehr durcheinander und dann ist es noch schlimmer.
Ja.
Aber lass uns mal dazu übergehen, was man eigentlich mitnehmen kann aus dem ganzen Wissen, was wir jetzt hier gesammelt haben. Also lass uns mal so ein paar Tipps sammeln für den Umgang so mit Zyklus und unserem Schlaf. Also worauf können wir achten im Laufe des Zyklus, was unseren Schlaf betrifft?
Ich glaube, es tut uns allen immer wieder gut, so ein bisschen in unseren Körper hineinzuhören. Also zu fragen, was braucht mein Körper eigentlich gerade und was oder was fordert er auch vielleicht ein?
Mhm.
Und wenn ich dann zum Beispiel in der prämenstruellen Phase merke, ich brauche mehr Schlaf, dann würde das vielleicht auch bedeuten, dass ich mehr Ruhezeiten einplanen sollte, vielleicht auch schon am Tag mehr Ruhezeiten einplanen sollte, vielleicht auch mehr Zeit für Schlaf einplanen. Also das ist immer so der Punkt, an dem scheitere ich dann. Und so vielleicht auch so eine generelle Akzeptanz entwickeln, dass wir nicht jeden Tag gleich fit sein müssen. Also es gibt einfach Unterschiede im Lauf des Zyklus, die teilweise durch unsere Hormone bedingt sind. Und dann sollten wir uns auch ein bisschen danach richten. Und wenn wir das tun, dann sind die Symptome vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Ja, ich habe in der Vorbereitung mich ja auch so ein bisschen eingelesen in Sport und Zyklus. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch einige Tipps, so, die man findet. Und einen davon, den fand ich auch irgendwie total befreiend. Der hieß so, am Anfang der Zyklusphase, wenn man wirklich merkt, dass es auf einen zutrifft, dass man sich dann gut fühlt und fit fühlt, dann kann man doch da auch zum Beispiel größere Sporteinheiten einplanen, wenn man das machen möchte und sich so in der zweiten Zyklushälfte, wenn man merkt, okay, irgendwie es läuft nicht mehr so gut, dann auch gönnen, irgendwie es langsamer angehen zu lassen.
Ja.
Und das lässt sich ja vielleicht wirklich so aufs Leben übertragen, wenn man merkt, hey, das tut mir gut und ich kann mich nach meinem Zyklus orientieren ein bisschen. Das ist ja in der Arbeitswelt, in der Studienwelt, in der Ausbildungswelt auch irgendwie nur beschränkt möglich. Aber wenn man es kann, dann warum nicht? Also sich das auch so selbst zu gönnen, zu sagen, ich war vor 2 Wochen wahnsinnig aktiv und produktiv und aktuell ist es jetzt nicht so eine produktive Phase.
Und wie gesagt, also vielleicht einfach so eine Akzeptanz dafür zu entwickeln, dass sich Dinge einfach verändern im Laufe des Zyklus und dass nicht jeder Tag gleich ist.
Vielleicht finden wir noch so ein paar praktische Tipps. Wir haben ja echt in auch vorherigen Folgen schon so viel gesammelt, was irgendwie gut ist für unseren Schlaf. Also zum Beispiel, dass wir uns am Abend abkühlen, wenn uns zu warm ist. Das ist ja sowas, das lässt sich sicherlich auch übertragen.
Ja, das lässt sich auch übertragen natürlich. Auch wir sollten darauf achten, jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Herbst, die Nächte werden kühler. Die ein oder andere Person merkt vielleicht schon, die Füße sind abends kalt. Da kann ich einfach nur empfehlen, Wärmflasche benutzen, schauen, dass die Füße warm sind, wenn man ins Bett geht. Weil eben, wenn die Gefäße in den Füßen und Händen geweitet sind, also Hände und Füße warm sind, dann können wir gut Wärme abgeben und dann kann der Körper eben auch gut abkühlen und wir können besser einschlafen.
Ach witzig, das klingt eigentlich so völlig absurd, dass man eine Wärmflasche mit ins Bett nimmt, um was abzukühlen.
Ja. Aber das ist tatsächlich die Erklärung dann dafür, dass man mit kalten Füßen nicht einschlafen kann.
Ach so, Ach was, das wusste ich nicht. Toll, jetzt haben wir hier was rausgeballert. Das wäre doch ein schöner Mythencheck gewesen.
Noch ein Mythos.
Ich finde auch immer total wichtig, ganz persönlich, wenn es so um Periodenschmerzen und sowas geht, dass man diese Regel einhält, die du immer für InsomniepatientInnen empfiehlst. Also, dass das Bett wirklich nur fürs Schlafen da ist, wirklich nur ein Rückzugsraum und dass man da nicht rumliegt und sich mit Schmerzen quält. Weil das finde ich auch persönlich sehr unangenehm und wenn ich Schmerzen habe, dann versuche ich auf die Couch umzuziehen, damit ich die nicht so in mein Bett irgendwie reinschleppe und damit, wenn ich abends da reingehe, die irgendwie da nicht so auf mich warten. Weißt du, was ich meine?
Ja, das finde ich total sinnvoll, dass man das macht. Und ich würde, glaube ich, da auch noch anschließen, dass wenn man halt das Gefühl hat, irgendwie man leidet unter diesen Schmerzen oder vielleicht auch einer prämenstruellen Symptomatik, dass man dann wirklich mit dem Frauenarzt, mit der Frauenärztin spricht und da gemeinsam auch ein bisschen einen Plan entwickelt, was man zum Beispiel an Schmerzmitteln geben kann oder aber auch, wie man so Probleme dann mit der Stimmung oder so, die vielleicht auftreten, da in der Zyklusphase angehen kann.
Ja.
Denn ich glaube, da ist wirklich schon viel geholfen, wenn man zum Beispiel einfach keine Schmerzen hat. Und was ich auch super spannend fand, war in der Vorbereitung jetzt des Podcasts, habe ich gelernt, dass zum Beispiel die Universitätsfrauenklinik in Bonn auch eine gynäkologische Psychosomatik hat, wo man sich eben auch zum Beispiel mit sowas wie einer prämenstruellen, insbesondere natürlich einer stark ausgeprägten prämenstruellen Symptomatik hinwenden kann.
Oh ja, das ist natürlich super interessant, also gut zu wissen. Mhm. Ich finde auch immer total hilfreich, wenn man sich mal so ein paar Gedanken über seinen Zyklus gemacht hat, dass man so bestimmte vielleicht wichtige Termine oder sowas nicht so unbedingt in Phasen legt, wo man weiß, dass man da echt irgendwie neben sich steht, weil wenn dann auch noch der Schlaf schlechter ist, dann können manche Termine ja nur nach hinten losgehen. Mhm. Oder so große Entscheidungen, weißt du, ich bin da auch nicht so gut drin, kurz bevor meine Regel kommt, jetzt irgendeine riesige Entscheidung zu treffen, weil das, ne, man hat da manchmal auch so einen konfusen Zustand, kennen vielleicht einige und ich bin dann nicht entscheidungsfreudig. Also solche Sachen sind, glaube ich, auch total wichtig, weil dann grübelt man ja auch nicht und liegt nicht im Bett und irgendwie kann nicht einschlafen, weil diese Entscheidung da so rumfliegt. Also ich glaube einfach so dieses, dass man weiß, hey, es gibt verschiedene Phasen und auch das könnte auf mich zutreffen, das hilft ja auch schon.
Da sind wir wieder bei diesem Punkt der Akzeptanz.
Ja, absolut. Christine, was nehmen wir jetzt daraus mit?
Ja, also wir nehmen auf jeden Fall mit, Hormone beeinflussen den Schlaf, teilweise auch nicht unerheblich, aber sie sind auch nicht alles.
Das ist auch irgendwie entlastend. Aber trotzdem an alle da draußen, die einen Zyklus haben, vielleicht hat euch das irgendwie geholfen. Und an alle, die keinen haben, seid ein bisschen gnädig mit denjenigen, die vielleicht davon beeinflusst sind. Euch, egal in welcher Phase ihr gerade steckt, einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.